Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich habe schöne Erinnerungen von meinem ersten Bezug an dieser Universität und so. Ich freue mich, hier wieder zu sein. So, zu Marx. Nach Marx wird die kommunistische Gesellschaft eine klassenlose Gesellschaft sein. Diese Auffassung einer kommunistischen Gesellschaft scheint einen bestimmten Begriff der Gleichheit in sich zu schließen.
Ganz kurz erklären, wir geben noch unten den Vortragstext und einfach so ein paar Handouts mit Zitaten von Marx. Also Vortragstext komplett einfach nehmen und ein paar Handouts. Dazu mit Zitaten von Marx. Danke.
Ja, so diese Auffassung einer kommunistischen Gesellschaft scheint einen bestimmten Begriff der Gleichheit in sich zu schließen. Wenn alle Klassenunterschiede abgeschafft werden, dann müssten alle Individuen als grundsätzlich gleich angesehen und gleichberechtigt behandelt werden. Gleichwohl lassen sich auch Gründe für die Gegenbehauptung anführen, dass nämlich Marx auf die Idee der Gleichheit keinen großen Wert legte. So, meiner Ansicht nach, das ist ein Vorurteil, wenn man denkt, dass Marx die Idee von Gleichheit befährdet. Also, es ist nicht klar, aber das ist ein Vorurteil, also besonders in Großbritannien. Also Gegner also sagen immer, also wie funktioniert diese Gesellschaft, in der alle gleich sind. Aber ich glaube, Marx hat das nicht gemeint. Also er war, also für ihn die den Begriff der Gleichheit eher also ein Problem war. Vielmehr hat diese Idee, so die Idee der Gleichheit, so Marx, weder einen intrinsischen Wert noch auch einen instrumentalen Wert, in dem Sinne, dass sie wesentliche menschliche Interessen gefährden würde. Unter diesen Gründen findet sich auch der Einwand, dass die Idee der Gleichheit ein wesentlich politischer und bürgerlicher Begriff sei, der Formen von Herrschaft verdächtige, die in der kapitalistischen Gesellschaft wirksam sind und dadurch als Mittel zur Überdrückung dient. Zudem lehnt Marx für eine ausgereifte kommunistische Gesellschaft die Verteilung von Gütern und Ressourcen gemäß der Vorstellung eines Gleichheitsgrundsatzes ab. Nach Marx würde ein Grundsatz dieser Art sich durch seine Anwendung selbst untergraben. Dies versucht er anhand des Beispiels der ersten Phase einer zukünftigen kommunistischen Gesellschaft in der Kritik des Gotha-Programms zu zeigen. In dieser ersten Phase ist die kommunistische Gesellschaft nicht, Anfang des Zitats, wie sie sich auf ihrer eigenen Grundlagen sich entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in jeder Beziehung ökonomisch, sittlich, geistlich noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt. Das ist das erste Zitat. In dieser Phase bekommt jeder Produzent einen Gutschein, der seinen aktuellen Beitrag von Arbeitsstunden bescheinigt. Nach etlichen Abzügen ist der Produzent dazu berechtigt, Konsumgüter von der Gesellschaft zu verlangen, deren Wert seinem Beitrag von Arbeitsstunden entspricht. Der Wert dieser Güter wird auch nach Arbeitsstunden gemessen, diesmal jedoch im Sinne der Arbeitsstunden anderer Produzenten. Somit erhält jeder Produzent, Anfang des Zitats, dasselbe Quantum Arbeit, das er der Gesellschaft in einer Form gegeben hat, in der anderen zurück. In zwei Hinsichten gilt hier ein Gleichheitsgrundsatz. Erstens steht jeder Produzent unter demselben Grundsatz. Dadurch werden sie alle als Gleichberechtigter betrachtet und behandelt, indem für alle dieselben Vorteile und Verpflichtungen gelten. Zweitens entspricht die Menge von Arbeitsstunden, die jeder Produzent beiträgt, der Menge von Arbeitsstunden, die der Produzent in der Form von Konsumgütern im Gegenzug erhält. Somit entsteht eine Art von Gleichheitsverhältnis. In Bezug auf ihre Ergebnisse ist aber die Anwendung dieses Gleichheitsgrundsatzes mit der Idee der Gleichheit unvereinbar. Zum einen ist, Anfang des Zitats, der eine physisch oder geistig dem anderen überlegen, Ende des Zitats, und er kann daher, Anfang des Zitats, in denselben Zeit mehr Arbeit liefern oder während mehr Zeit arbeiten, Ende des Zitats. Da das Recht auf Konsumgüter dem Beitrag von Arbeitsstunden des Produzenten entspricht, würde, so Marx, die Anwendung dieses Gleichheitsgrundsatzes im Zusammenhang mit der Tatsache ungleicher physischen und geistigen Fähigkeiten unter den Menschen zu erheblichen Ungleichheiten hinsichtlich der Güterverteilung führen. Das Recht, als Gleichberechtigter behandelt zu werden, ist daher, Anfang des Zitats, ein Recht der Ungleichheit, seinem Inhalt nach wie alles Recht, Ende des Zitats. Darüber hinaus ist nach Marx eine ungleiche Verteilung von Gütern doch zu wünschen, solange sie den verschiedenen Bedürfnissen der Menschen entspricht, deren Befriedigung den Erhalt von mehr oder weniger Gütern abhängig ist. Wohingegen die Gleichbehandlung aller Menschen gemäß eines Gleichheitsgrundsatzes die Besonderheiten der Menschen einschließlich ihrer verschiedenen Bedürfnisse vernachlässigt. So muss, Anfang des Zitats, das Recht statt gleich vielmehr ungleich sein, Ende des Zitats. In diesem Vortrag vertrete ich die These, dass diese Einwände gegen den Gleichheitsbegriff und einen Gleichheitsgrundsatz letztlich auf die Marx'sche Werttheorie und deren Anwendung auf den Warenaustausch zurückgeführt werden müssen. Die Behauptung, dass die Idee der Gleichheit eine von der kapitalistischen Produktionsweise notwendig erzeugten Illusion sei, hat somit ihren Ursprung in dieser Werttheorie. Eine Untersuchung dieses Ursprungs dient wiederum zur Erklärung dessen, weshalb Marx eine Verteilung von Guten und Ressourcen in einer kommunistischen Gesellschaft gemäß einem Gleichheitsgrundsatz ablehnt. Dadurch werden die folgenden Aussagen aus der Kritik des Gotthard-Programms erklärt. Erstens, die Aussage, dass bei der Verteilung von Güten unter den Produzenten nach einem Gleichheitsgrundsatz, Anfang des Zitats, dasselbe Prinzip wie beim Austausch von Warenäquivalenten, Ende des Zitats, herrscht. Zweitens, die Aussage, dass die Anwendung eines gleichen Maßstabs, an dem die Beiträge und legitime Ansprüche der Produzenten in der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft gemessen werden sollen, fordert das Individuum nur von einer bestimmten Seite gefasst werden soll und das dementsprechend von allen anderen Eigenschaften abgesehen wird. Es wird sich zeigen, dass die beiden Aussagen tief verbunden sind, nämlich insofern, als sowohl die entsprechenden Prinzipien zusammenhängen, wie auch das erforderliche Abstrahieren von Eigenschaften durch die Herrschaft des Begriffs des abstrakten Tauschwertes erklären lassen. Nach Marx hat schon Aristoteles erkannt, wie das Wertverhältnis zwischen Waren voraussetzt, dass qualitativ unterschiedliche Dinge als wechselseitig messbare und austauschbare Größe betrachtet werden können. Wenn eine bestimmte Menge der Ware X einer bestimmten Menge der Ware Y entsprechen soll, so setzt man etwas Gemeinsames voraus, durch das Ware X und Ware Y identisch und damit gegenseitig vergleichbar sind, trotz der besonderen Eigenschaften, die sie voneinander unterscheiden. Trotzdem sei es Aristoteles nicht gelungen, eine Werttheorie aufzustellen, die imstande war, diese Messbarkeit und Austauschbarkeit qualitativ unterschiedlicher Dinge mit Rekurs auf einen gemeinsamen Standard zu erklären. Dagegen behauptet Marx, dass er genau eine solche Theorie in Form seiner Arbeitswerttheorie aufgestellt hat. Qualitativ unterschiedliche Dinge können insofern als wechselseitig messbar und austauschbar betrachtet werden, weil sie die gemeinsame Eigenschaft haben, Produkte bestimmter Mengen abstrakter menschlicher Arbeit zu sein. Dies bedeutet, dass der Wert jeder Ware der Menge an Zeit entspricht, die durchschnittlich in einer Gesellschaft notwendig ist, den Gebrauchswert einer Ware der entsprechenden Art zu produzieren. In diesem Zusammenhang spricht Marx von einer im Durchschnitt gesellschaftlicher notwendiger Arbeitszeit, die von den vorhandenen gesellschaftlich normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschicht und Intensität der Arbeit abhängig ist. Dieser Wert sollte aber nicht mit dem Markt- oder Verkehrswert von Waren verwechselt werden. Aus dem zuvor Gesagten geht hervor, dass die Anwendung eines gleichen Standards die Identifikation einer gemeinsamen Eigenschaft erforderlich macht. Zugleich muss von allen anderen Eigenschaften, die ein Objekt von anderen Objekten unterscheidet, abstrahiert werden. Das moralische bzw. rechtlich-politische Prinzip der Gleichheit fordert ebenfalls die Identifikation einer gemeinsamen menschlichen Eigenschaft und damit das Abstrahieren von jeglicher persönlichen oder gesellschaftlichen Eigenschaft, das ein Individuum von anderen Individuen unterscheidet. Durch den Akt des Abstrahierens, durch den eine gemeinsame menschliche Eigenschaft identifiziert wird, werden die Individuen ungeachtet ihrer qualitativen Unterschiede als identisch betrachtet. Dadurch besteht eine Analogie zwischen einerseits den Waren, die Vermöge ihrer gemeinsamen Werte als Produkte gesellschaftlich notwendiger Arbeit wechselseitig messbar und miteinander austauschbar sind, und andererseits den Individuen, die Vermöge einer gemeinsamen Eigenschaft einem gleichen moralischen bzw. rechtlich-politischen Stand zugewiesen werden. Im Folgenden werde ich versuchen, diese Analogie zu bekräftigen. Obwohl die Analogie auf der Marx'schen Arbeitswerttheorie beruht, werde ich mich mit der Frage der Geltung dieser Theorie nicht auseinandersetzen. Stattdessen beginne ich mit der folgenden aufschlussreichen Passage aus dem Kapital, in der Marx erklärt, weshalb es Aristoteles nicht gelungen war, eine zufriedenstellende Theorie des Wertes aufzustellen, die nämlich das Rätsel löst, wie qualitativ unterschiedliche Dinge als wechselseitig messbar und miteinander austauschbar betrachtet werden können. Eine Analyse dieser Passage wird gewissermaßen eine Bekräftigung der Analogie ohne einen direkten Bezug auf die Marx'sche Arbeitswerttheorie ermöglichen. Im Kapital heißt es auch so, hier ist das zweite Zitat auf dem Zettel, dass aber in der Form der Warenwerte aller Arbeiten als gleiche menschliche Arbeit und daher als gleich gelten ausgedrückt sind, konnte Aristoteles nicht aus der Wertform selbst herauslesen, war die griechische Gesellschaft auf der Sklavenarbeit beruhte. Daher die Ungleichheit der Menschen und ihrer Arbeitskräfte zur Naturbasis hat. Das Geheimnis des Wertausdrucks, die Gleichheit und Gleichgültigkeit aller Arbeiten, weil und insofern sie menschliche Arbeit überhaupt sind, kann nur entziffert werden, sobald der Begriff der menschlichen Gleichheit bereits die Festigkeit eines Volksverurteils besitzt. Das ist aber erst möglich in einer Gesellschaft, worin die Warenform, die allgemeine Form des Arbeitsprodukts, also auch das Verhältnis der Menschen zueinander als Warenbesitzer, das herrschende gesellschaftliche Verhältnis ist. Diese Passage enthält eine Reihe von Aussagen, die voneinander unterschieden werden sollten. Zugleich sollten die Beziehungen zwischen diesen Aussagen festgestellt werden. So die erste Aussage. Wegen seiner geschichtlichen Situation und ihrer Beschränkungen war Aristoteles nicht imstande, die erforderliche Einsicht in das Wesen des Tauschwerts zu erlangen. Ein zentrales Element dieser geschichtlichen Situation war die Institution der Sklaverei, die eine radikale Statusungleichheit voraussetzt und zum Ausdruck bringt. Der fundamentale, unüberwindbare Unterschied im Status zwischen dem Herrn und dem Sklaven würde aufgrund rein natürlicher Unterschiede erläutert und gerechtfertigt. Aristoteles selber beruft sich auf solche Unterschiede, indem er die folgenden Gründe für die Gültigkeit der Sklaverei anführt. Die Gegebenheit, dass jemand als Kind einer Sklaven-Sklaverin im Gegensatz zu einem freien Bürger geboren wurde, und die Gegebenheit, dass jemand zufällig mit einem bestimmten Charakter geboren wurde, der ihn geneigt macht, sich zu ergeben, anstatt sein Leben im Kampf um der eigenen Freiheit willen einzusetzen. In beiden Fällen wird der Status eines Sklaven auf einen biologischen Prozess, das heißt die menschliche Reproduktion, reduziert, deren Ergebnisse eine bestimmte Gesinnung beinhalten. Im starken Gegensatz dazu setzt das moderne Prinzip der rechtlich-politischen Gleichheit die Möglichkeit voraus, dass von allen rein natürlichen Eigenschaften und Faktoren, die dazu dienen, Individuen voneinander zu unterscheiden, abstrahiert werden kann und um eine wesentliche gemeinsame Eigenschaft zu entdecken, nach der alle gleich und identisch sind. So die zweite Aussage. Die moderne Annahme der rechtlich-politischen Gleichheit liefert den Schlüssel zur Entdeckung der endgültigen Theorie vom Wert der Waren, durch die sie als wechselseitig messbar und miteinander austauschbar betrachtet werden können. Wie oben beschrieben, ist diese Theorie jene der abstrakten gesellschaftlichen Arbeit, von der jede Ware ein bestimmtes Maß verkörpert. Die dritte Aussage. Es folgt aus den Punkten 1 und 2, dass Aristoteles die Möglichkeit einer Einsicht in den richtigen Begriff des Tauschwerts fehlen musste, war der Schlüssel zu seiner Entdeckung, der Begriff der rechtlich-politischen Gleichheit, ihm ebenfalls fehlt. In der modernen bürgerlichen Gesellschaft ist dagegen dieser Schlüssel schon vorhanden. Da in dieser Gesellschaft die Gültigkeit des Prinzips dieser Art von Gleichheit allgemein anerkannt wird, selbst wenn die konsequente Anwendung dieses Prinzips ausbleibt. Und die letzte Aussage. Nur in einer Gesellschaft, in welcher der Tauschwert herrschend geworden ist, wird umgekehrt der Begriff der moralischen bzw. rechtlich-politischen Gleichheit zu allgemeiner Anerkennung gelangen. Demzufolge ist die Herrschaft des Tauschwerts der Grund der allgemeinen Anerkennung und Verbreitung des Begriffs der moralischen bzw. rechtlich-politischen Gleichheit. Selbst wenn dieser Begriff eine historische Bedingung der Einsicht in diesen Tauschwert ist. Dies bestätigt Marx selber wie folgt. Hier ist das dritte Zitat. Gleichheit und Freiheit sind nicht nur respektiert im Austausch, der auf Tauschwerten beruht, sondern der Austausch von Tauschwerten ist die produktive, reale Basis aller Gleichheit und Freiheit. Es scheint also die folgenden Aufgaben zu geben. Zuerst muss man den Begriff des Werts aus der historischen Gegebenheit der allgemeinen Anerkennung der rechtlich-politischen Gleichheit erschließen. Zweitens muss man versuchen, diese historische Gegebenheit mit Rekurs auf den Begriff des Tauschwerts zu erläutern, da schon aus dieser Gegebenheit geschlossen wurde. Im nächsten Abschnitt werde ich mich auf die zweite Aufgabe konzentrieren, um die marxische Auffassung des Verhältnisses zwischen dem rechtlich-politischen Begriff der Gleichheit und einer vom Tauschwert beherrschten Gesellschaft zu erläutern. Nach Marx hat die Ware eine doppelte Existenz in der kapitalistischen Gesellschaft. Einerseits hat sie eine natürliche Existenz. In dieser Existenz ist sie eine wirkliche Ware und eine Besonderheit, die um ihre besonderen Eigenschaften willen mit anderen Waren ausgetauscht wird. Denn die Beschaffenheit der Ware ermöglicht die Befriedigung eines besonderen menschlichen Bedürfnisses. Andererseits hat die Ware eine rein ökonomische Existenz als Tauschwert. In dieser Existenz geht es nur um die Austauschbarkeit der Ware mit anderen Waren, die auf einem rein quantitativen Verhältnis dieser zu anderen Waren beruht. Dieses Verhältnis zwischen Waren fordert, dass man von allen besonderen Eigenschaften eines Objektes abstrahiert, außer der Eigenschaft, mit anderen Objekten dahingehend identisch zu sein, dass es mit ihnen ausgetauscht werden kann. Somit ist der Tauschwert, Anfang des Zitats, ein allgemeines, worin alle Individualität, Eigenheit negiert und ausgelöscht ist. Ende des Zitats. Dieser Tauschwert muss aber in eine dritte Ware zum Ausdruck kommen, die als sein Symbol dient und dieselbe mit allen beliebigen Waren austauschbar ist, nämlich Geld. Mit der Ware in ihrer natürlichen Existenz ist es ganz anders. In ihren besonderen, einzigartigen Eigenschaften kann sie nicht aus anderen Waren gleich betrachtet und behandelt werden. Dazu müsste man vielleicht zuerst von ihren besonderen Eigenschaften abstrahieren. Dies würde aber bedeuten, eine Ware nur im Hinblick auf ihren Tauschwert zu betrachten und zu behandeln. Das doppelte Leben des Individuums im modernen Staat, das Marx in der Judenfrage von 1843 schildert, spiegelt die doppelte Existenz der Ware in der kapitalistischen Gesellschaft. Der Staat hebt alle auf natürlichen, persönlichen oder gesellschaftlichen Faktoren beruhenden Unterschiede auf, indem er alle solche Unterschiede als politisch unbedeutend betrachtet. Stattdessen wird jeder Bürger durch die Abstraktion von solchen Unterschieden aus jedem anderen Bürger politisch gleich betrachtet und behandelt. Dadurch erlangt jedes Individuum denselben Status wie das andere, nur auf Kosten von all dem, was es von anderen Individuen unterscheidet. Das Individuum führt daher ein doppeltes Leben. Einerseits existiert es, so Marx, in seiner nächsten Wirklichkeit als ein Privatmensch und wirkliches Individuum. Andererseits ist er, Anfang des Zitats, seines wirklichen individuellen Lebens beraubt und mit einer unwirklichen Allgemeinheit erfüllt. Ende des Zitats. In dem ersten Fall ist das Individuum der Mensch in seiner sinnlichen, individuellen nächsten Existenz, während in dem zweiten Fall dasselbe Individuum, so Marx, nur der abstrahierte, künstliche Mensch, der Mensch aus einer allegorischen, moralischen Person ist. Dadurch entstehen zwei Analogien. Erstens die Analogie zwischen dem Individuum aus einem wirklichen, sinnlich wahrnehmbaren und dadurch besonderen, einzigartigen Mensch, auf Französisch homme, und der Ware in ihrer natürlichen, wirklichen Form. Zweitens die Analogie zwischen demselben Individuum aus einem politischen Wesen, auf Französisch citoyen, von dem alle besonderen Eigenschaften abstrahiert worden sind, und der Ware in ihrer rein ökonomischen Form, wo sie unter der Herrschaft vom Tauschwert steht. Während der abstrakte Tauschwert dazu dient, Waren in der freien Marktwirtschaft zusammenzubringen, sind Bürger als Träger von Rechten und durch die Gesetze, die diese Rechte gewährleisten, in einer bloß äußerlichen Weise miteinander vereinigt. Die allgemeine Geltung von Rechten und die Anwendbarkeit der Gesetze machen es erforderlich, dass sie selbst ihrem Wesen nach rein formal sind. Dem entsprechen die äußerlichen Verhältnisse zwischen Waren unter der Herrschaft des Tauschwerts, der ebenso formal ist und formal sein muss, wenn er in der Form von Geld aus Maßstab und Wirkel des relativen Werts aller Waren funktionieren sollen. Bisher handelt es sich aber nur um Analogien. Vor uns steht jetzt die Frage, wie ist die rechtlich-politische Gleichheit durch die Herrschaft des Tauschwertes innerhalb einer Gesellschaft, in der diese Art von Gleichheit allgemein anerkannt wird, zu erklären? Bislang haben wir keine Gründe angeführt, die die Möglichkeit ausschließen würden, dass es sich hier nur um einige zufällige Übereinstimmungen handelt, geschweige denn, dass wir schon einen Beweis für die Feststellung, die Herrschaft des Tauschwertes sei der Grund der allgemeinen Anerkennung rechtlich-politischer Gleichheit geliefert haben. Eine Antwort auf diese Frage besteht weitgehend in der Fortentwicklung einer Behauptung hinsichtlich der Trennung des Staates von der bürgerlichen Gesellschaft in zur Judenfrage. Nach Marx ist diese Trennung ein Ergebnis der jüngsten geschichtlichen Entwicklungen, deren Gipfel die Französische Revolution ist. Als Folge dieser Trennung, Anfang des Zitats, erscheint das Gattungsleben selbst, die Gesellschaft, als ein den Individuen äußerlicher Rahmen, als Beschränkung ihrer ursprünglichen Selbstständigkeit. Ende des Zitats. In einer vom Tauschwert beherrschten Gesellschaft, die als Folge der Unmöglichkeit eines selbstständigen ökonomischen Lebens oder eines direkten Austausches von Produkten wegen der immer weiter zunehmenden Arbeitsteilung zu sehen ist, müssen Individuen ständig mit Blick auf diesen Tauschwert produzieren, um ihre eigenen Fähigkeiten oder Produkte in das allgemeine Tauschmittel Geld zu übersetzen und dadurch die Produkte anderer kaufen können. Das gilt für jedes produktive Vermögen, über das man verfügt. Solange ein ökonomischer Akteur in der Lage ist, den Tauschwert seiner produktiven Vermögen in Form des Geldes zu verwirklichen, kann er seine Waren für beliebige Waren desselben Wertes austauschen. Daraus folgt, dass die besonderen Eigenschaften seiner Waren von begrenzter oder gar keiner Bedeutung sind. Vielmehr geht es wesentlich nur darum, Tauschwert zu produzieren. Selbst wenn man sich um die besonderen Eigenschaften eines Objektes kümmern will, muss man dennoch immer primär mit Blick auf seinen abstrakten Tauschwert produzieren. Auf diese Weise verselbstständigt sich das unter der Herrschaft des Tauschwertes stehende Austauschsystem. Jeder muss sich an dieses System anpassen, um seine Bedürfnisse mittels der Waren anderer befriedigen zu können. Dies setzt voraus, dass man schon über etwas mit einem Tauschwert verfügt, der dem Tauschwert dieser Waren entspricht. Kurzum, man muss ständig imstande sein, die eigenen Produkte bzw. produktiven Vermögen ins Geld umzusetzen. Selbstverständlich, je mehr man über Tauschwert in seiner verwirklichten Form von Geld verfügt, desto mehr kann man sich leisten, einschließlich der Handlungen und Vermögen anderer. Demgemäß besitzt das Geld, nach Marx, eine scheinbar transzendentale Macht. Die soziale Macht des Individuums ist somit von dem gesamten Tauschwert in der Form von Geld, über den er verfügt, abhängig. Daher trägt das Individuum gleichsam seine gesellschaftliche Macht wie seinen Zusammenhang mit der Gesellschaft in der Tasche mit sich. Ich habe eben Marx zitiert. Zudem ermöglicht dieses selbstständig und autonom gewordene, vom Tauschwert dominierte System die unendliche Schöpfung des Tauschwertes durch den Finanzhandel. Hier wird die Schöpfung des Tauschwertes ein Selbstzweck, anstatt ein Mittel zum Erwerb von Konsumgütern zu sein. So, ich komme aus Großbritannien, ich kenne dieses Finanzhandel sehr, sehr, sehr gut. Hier wird die Schöpfung des Tauschwertes ein... ich habe das schon gesagt. Diese Entwicklungen prägen und kennzeichnen die bürgerliche Gesellschaft, in der das Prinzip der rechtlichen Gleichheit allgemein anerkannt wird. Wenngleich das soeben Gesagte auch auf eine Verbindung zwischen der Herrschaft des abstrakten Tauschwerts und der allgemeinen Anerkennung rechtlich-politischer Gleichheit schließen lässt, haben wir bisher nur eine Analogie zwischen ihnen aufgestellt. Außerdem müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie diese allgemeine Anerkennung rechtlich-politischer Gleichheit in Bezug auf die Herrschaft des abstrakten Tauschwerts erklärt werden kann. Ansonsten könnte man ja einwenden, dass wir es nur mit zwei parallelen historischen Entwicklungen zu tun haben, die keine notwendige Verbindung miteinander aufweisen. Um diesen Einwand zu begegnen, muss Marx nicht nur eine kausale Verbindung zwischen der zunehmenden Herrschaft des Tauschwerts und der zunehmenden Anerkennung rechtlich-politischer Gleichheit in derselben Gesellschaft darlegen, sondern auch zeigen, wie diese Herrschaft als Grund dieser Anerkennung und nicht umgekehrt betrachtet werden muss. Hier könnte man argumentieren, dass eine solche Darstellung der erforderlichen Verbindung zwischen der zunehmenden Herrschaft des Tauschwerts und der zunehmenden Anerkennung rechtlich-politischer Gleichheit in der Marxischen Theorie der Geschichte zu finden sei. Dem historischen Materialismus zufolge gehen die Menschen bestimmter, notwendiger, von ihren Willen unabhängiger Produktionsverhältnisse ein, darunter Austauschbeziehungen, die vom Tauschwert beherrscht sind. Die Gesamtheit dieser, einer bestimmten Entwicklungsstufe der materiellen Produktivkräfte einer Gesellschaft entsprechenden Produktionsverhältnisse bilden die ökonomische Struktur der Gesellschaft. Auf der Basis dieser Produktionsverhältnisse erhebt sich wiederum ein juristischer und politischer Überbau, welchem bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Zu diesem Überbau mit seinen entsprechenden Bewusstseinsformen gehören die Idee der rechtlich-politischen Gleichheit zusammen mit ihrer institutionellen Verkörperung. Die allgemeine Anerkennung dieser sollte daher letzten Endes durch die Fortentwicklung der Produktivkräfte der entsprechenden Gesellschaft erklärt werden, indem diese Fortentwicklung bestimmte Produktionsverhältnisse hervorbringt, die sich in Institutionen und Bewusstseinsformen ausdrücken. Somit kann die allgemeine Anerkennung des Prinzips der rechtlich-politischen Gleichheit in dem funktionellen Sinne erklärt werden, dass moralische oder rechtliche Normen wie Gerechtigkeit, die mit diesem Prinzip eng verbunden sind, die Fortentwicklung der Produktivkräfte durch die Stabilisierung der herrschenden bzw. erforderlichen Produktionsverhältnisse befördern. Bei einer Erklärung dieser Art stellt sich allerdings die folgende grundsätzliche Frage. Wie kann die Idee rechtlich-politischer Gleichheit diese Funktion erfüllen? Dieser Frage nachzugehen bedeutet, eine kausale Verbindung zwischen der allgemeinen Anerkennung dieser Idee und den Produktionsverhältnissen auszuzeigen, wodurch diese Verhältnisse jene Anerkennung erklären sollen. Ich werde die These vortragen, dass Marx eine Erklärung dieser Art liefert, zumindest soweit die Produktionsverhältnisse sich auf die Herrschaft des Tauschwerts begründen. Zugleich gebe ich zu, dass die kausale Verbindung zwischen der allgemeinen Anerkennung der Idee rechtlich-politischer Gleichheit und den Produktionsverhältnissen der kapitalistischen Produktionsweise von bloß psychologischer Natur ist, deren Notwendigkeit in diesem Vortrag nicht demonstriert werden soll und womöglich überhaupt nicht demonstriert werden kann. In einigen Stellen hebt Marx hervor, wie der Austausch von Waren es erforderlich macht, dass sowohl von den Vertragsparteien als auch von den auszutauschenden Waren alle besonderen Eigenschaften abstrahiert werden. Die folgende Passage über das durch den Austausch von Waren etablierte Verhältnis zwischen dem Arbeiter und dem Kapitalisten aus dem freien Eigentümer liefert ein Beispiel davon. So ist dieser Zitat 5. Er und der Geldbesitzer begegnen sich auf dem Markt und treten in Verhältnis zueinander als ebenbürtiger Warenbesitzer. Nur dadurch unterschieden, dass der eine Käufer, der andere Verkäufer, beide aber juristisch gleiche Personen sind. Der Arbeiter und der Kapitalist unterscheiden sich hier nur in den folgenden Hinsichten. Jeder ist ein Verkäufer, also jener ist ein Verkäufer, der lediglich über seine eigene Arbeitskraft verfügt, wohingegen dieser ein Käufer ist, der die Mittel besitzt, die Arbeitskraft anderer zu erwerben und anschließend einzusetzen, nämlich den zureichenden Tauschwert in seiner symbolischen Form als Geld und die erforderlichen Produktionsmittel. Alle anderen Unterschiede, die dazu dienen, Individuen als natürliche Personen mit ihren eigenen Interessen, Identitäten und Zwecken voneinander abzugrenzen, werden außer Betracht gelassen. Auch der Unterschied zwischen dem Verkäufer und dem Käufer ist kein fester Unterschied, da innerhalb des durch den Tauschwert beherrschten Austauschsystems der Arbeiter ebenso sehr ein Käufer sein kann oder vielmehr muss, während der Kapitalist ebenso sehr ein Verkäufer ist. Außerdem können die beiden Parteien in Bezug auf jeden Tauschakt als identisch betrachtet werden, insofern jeder von ihnen an einem solchen Akt beteiligt ist, sei es als Verkäufer, sei es als Käufer. Das deutet auf eine soziale Beziehung zwischen ihnen hin, in der beide als gleichberechtigte Rechtssubjekte einander gegenüberstehen. In dieser Hinsicht und in diesem Akt ist ihre Beziehung als Subjekte zueinander, Anfang des Zitats, die der Gleichheit. Es ist unmöglich, irgendeinen Unterschied oder gar Gegensatz unter ihnen auszuspüren oder einmal eine Verschiedenheit. Ende des Zitats. Dieses Abstrahieren von allen Unterschieden und anderen Beziehungen zwischen den Menschen ist ebenfalls eine Voraussetzung der Anerkennung von Individuen als gleichberechtigter Rechtssubjekte, die das Recht besitzen, frei über ihr Privateigentum zu verfügen. In der folgenden Passage hebt Marx hervor, wie der Austausch von Waren mit einem Abstrahieren der besonderen Eigenschaften sowohl der austauschenden als auch der auszutauschenden Waren zusammengeht. Das ist Zitat 7. Ein Arbeiter, der ein Laib Brot kauft, und ein Millionär, der es kauft, erscheinen in diesem Akt nur als einfache Käufer, wie der Krämer ihnen gegenüber nur als Verkäufer erscheint. Alle anderen Bestimmungen sind hierin ausgelöscht. Der Inhalt ihrer Käufer wie der Umfang derselben erscheint völlig gleichgültig gegen diese Formbestimmung. Die kausale Verbindung zwischen der allgemeinen Anerkennung rechtlich-politischer Gleichheit und dem Produktionsverhältnis zwischen dem Arbeiter und dem Kapitalisten könnte dann in folgender Weise verstanden werden. Sobald der Tauschwert in einer Gesellschaft dominant wird, werden sowohl die besonderen Eigenschaften von Individuen, die ihre Waren austauschen, als auch die besonderen Eigenschaften der Waren tendenziell immer mehr außer Betracht gelassen. Der Grund dafür ist nicht nur, dass die Beförderung der kapitalistischen Produktionsweise und damit die Fortentwicklung der Produktivkräfte beider Arten des Abstrahierens erfordert, sondern auch, dass die Herrschaft des Tauschwerts das Selbstverständnis und das Verständnis anderer bestimmen. In der kapitalistischen Gesellschaft und dem auf ihr beruhenden Staat begegnen sich Individuen wie ihre auszutauschenden Waren aus abstrakter Einheiten. Das ist in dem Sinne zu verstehen, dass die Herrschaft des Tauschwerts die Menschen dazu führt, sich selbst und einander unter allgemeine Bezeichnungen wie Käufer oder Verkäufer oder die allgemeinere Bezeichnung eines Austauschenden zu subsumieren, wohingegen sie sich um die besonderen Eigenschaften und Interessen anderer überhaupt nicht kümmern. Die Vertragsparteien sind somit, Anfang des Zitats, als Gleichgeltender zugleich Gleichgültiger gegeneinander. Ihr sonstiger individueller Unterschied geht sie nicht an. Sie sind gleichgültig gegen alle ihre sonstigen individuellen Eigenheiten. So, das war Zitat 8. Daher würden Individuen in einer vom Tauschwert beherrschten Gesellschaft dazu neigen, andere Individuen, mit denen sie in keinem unmittelbar persönlichen Verhältnis stehen, als abstrakte Einheiten zu betrachten und behandeln, anstatt als Menschen mit bestimmten Eigenschaften, die sie voneinander unterscheiden. Dieses Verhältnis zu anderen dürfte dann die Beziehung des Individuums zu sich selbst bestimmen, indem die Weise, in der man wiederum von anderen als abstrakte Einheit betrachtet und behandelt wird, ein entsprechendes Selbstverständnis hervorruft. Zwar können im letzten Fall Quellen konkreterer Formen der Selbstidentität, wie die Familienmitgliedschaft oder die Freundschaft, dieser Tendenz zur Abstraktion entgegenwirken. Zugleich aber könnte die Tendenz, sich selbst zusammen mit anderen immer abstrakter zu fassen, zur Folge haben, dass diese Quellen zunehmend verschlossen werden. Zudem zwingt die immanente Logik der kapitalistischen Gesellschaft Menschen dazu, ihre eigenen Vermögen und Tätigkeiten zusammen mit ihren Leistungen immer mehr mit Hinblick auf ihren Tauschwert zu befragen. In diesem Zusammenhang spricht Marx von der generellen Prostitution, die als ein allgemeiner Nützlichkeits- und Brauchbarkeitsverhältnis charakterisiert wird. Es ist nur schwer vorstellbar, wie das Selbstverständnis eines Individuums von dieser Art gesellschaftlichen Drucks unberührt bleiben könnte. Das abstrakte und wirkliche Individuum sollte daher nicht nur mit dem Staatsbürger identifiziert werden. Vielmehr ist der Bürger im Sinne des Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft auch ein solches Individuum, insofern sein Selbstverständnis ebenfalls von der Herrschaft des Tauschwertes bestimmt wird. Daraus folgt, dass man das sich immer mehr verstärkende und verbreitende Verlangen nach rechtlich-politischer Gleichheit in doppelter Hinsicht erklären muss. Dieses Verlangen nach Gleichheit ist nämlich einerseits eine Funktion der vom abstrakten Tauschwert beherrschten Beziehungen in einer ausgereiften kapitalistischen Gesellschaft. Andererseits ist dieses Verlangen auch als ein notwendiges Gegenstück zu einer zunehmenden Herabsetzung der menschlichen Beziehungen im Zeichen des abstrakten Tauschwerts zu erklären. So verursacht die Herrschaft des Tauschwerts eine weitgehende Selbstverständlichkeit, die darin besteht, sich selbst sowie andere und den idealen Zustand der Gesellschaft im Sinne rein formaler rechtlicher politischer Kategorien wie jener der rechtlich-politischen Gleichheit zu verstehen. Diese Kategorien können somit als Wirkungen der zunehmenden Herrschaft des Tauschwerts betrachtet werden. Der rein formale Begriff der rechtlich-politischen Gleichheit kann wiederum als der Schlüssel zur Entdeckung des Begriffs des Wertes, der Aristoteles verschlossen blieb und verschlossen bleiben müsste, angesehen werden. Und zwar in dem Sinne, dass diese Auswirkung der Herrschaft des Tauschwertes innerhalb einer Gesellschaft jetzt auf ihren sonst verborgenen, gebliebenen, tiefliegenden Ursprung zurückgeführt werden kann, der nach Marx als Mengen von derselben abstrakten gesellschaftlichen Arbeit verstanden muss. Dagegen könnte man einwenden, dass es sich hier nur um ein gegenseitiges Verhältnis zwischen zwei verschiedenen Formen von Gleichheit, die des Tauschwertes und die der rechtlich-politischen Gleichheit und deren Wechselwirkung geht, sodass keine von ihnen ausschließlich als entweder Ursache oder Wirkung der anderen betrachtet werden muss. Trotzdem ist es Marx gelungen, nicht nur eine Art von kausaler Verbindung zwischen ihnen aufzustellen, sondern auch eine Erklärung vorzulegen, weshalb historisch betrachtet eine zunehmende Anerkennung der rechtlich-politischen Gleichheit und eine zunehmende Herrschaft des Tauschwerts verbunden sind. Anhand des zuvor Gesagten können wir nun verstehen, weshalb Marx die Behauptung zurückweisen würde, dass die kommunistische Gesellschaft eine egalitäre Gesellschaft wäre, deren Mitglieder denselben gleichen rechtlich-politischen Status besitzen, gemäß welchen sie gleich behandelt werden sollen. Stattdessen muss man davon ausgehen, dass Individuen in der künftigen kommunistischen Gesellschaft sich als einzigartige Wesen im Gegensatz zu abstrakten juridischen Personen und Staatsbürgern verhalten werden. Somit impliziert der Ausspruch bezüglich des Beitrags zur Befriedigung der Bedürfnisse der kommunistischen Gesellschaft und der Verteilung der Güter in der höheren Phase dieser Gesellschaft, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, die Ablehnung nicht nur der Idee eines allgemeinen anwendbaren Gleichheitsprinzip, sondern auch der damit zusammenhängenden Beziehung zu anderen, die auf einem abstrakten Selbstverständnis beruht. Die Mitglieder der kommunistischen Gesellschaft werden stattdessen in doppelter Weise als Individuen betrachtet und behandelt werden. Einerseits werden ihre gesellschaftlichen Leistungen ihren besonderen Fähigkeiten entsprechen. Andererseits werden die Güter, die ihnen zugeteilt werden, ihren besonderen Bedürfnissen entsprechen. Zudem werden die Produzenten auf die besonderen Bedürfnisse anderer abzielen. Die Beziehungen der Mitglieder der kommunistischen Gesellschaft zueinander benötigt kein Abstrahieren von ihrer Besonderheiten und von der Güter, die produziert und verteilt werden. Vielmehr darf diese Besonderheiten nie aus den Augen verloren werden. Damit komme ich zu einem weiteren Grund, woraus Marx die Vorstellung, dass die kommunistische Gesellschaft eine egalitäre wäre, ablehnen würde. Wie wir schon gesehen haben, ist der Herrschaft des Tauschwerts in der kapitalistischen Gesellschaft nach Marx sowohl psychologisch als auch historisch mit der Idee rechtlich-politischer Gleichheit eng verbunden. Da die Herrschaft des Tauschwerts und die allgemeine Anerkennung der rechtlich-politischen Gleichheit sich gegenseitig verstärken, muss vor allem die psychologische Verbindung zwischen ihnen unterbrochen werden, damit eine Gesellschaft zustande kommen kann, in der die Mitglieder nach ihren besonderen Fähigkeiten zu der Befriedigung der Bedürfnisse anderer beitragen und jedem nach seinen besonderen Bedürfnissen Güter und Ressourcen erhält. Ansonsten könnten die zukünftigen Mitglieder einer solchen Gesellschaft das entsprechende Selbstverständnis und Verhältnis zu anderen nicht entwickeln. Mit anderen Worten, die erforderliche Gesinnung würden ihnen dann fehlen müssen. Daher kann man argumentieren, dass bei Marx die Idee der Gleichheit durch ihre tiefliegende Verbindung mit dem abstrakten Tauschwert eine Art von Kontamination erlitten hat, die ihre Abschaffung erforderlich macht. Dies bedeutet aber nicht, dass es immer falsch oder angemessen war, sich auf die Idee der moralischen bzw. rechtlich-politischen Gleichheit zu berufen. Vielmehr gibt Marx selber zu, dass historisch gesehen die Idee der Gleichheit auf richtiger emanzipatorischer Anforderungen zum Ausdruck gebracht hat. In diesem Zusammenhang sehe ich folgendes Zitat aus der Judenfrage heran, so das letzte Zitat. Die politische Emanzipation ist allerdings ein großer Fortschritt. Sie ist zwar nicht die letzte Form der menschlichen Emanzipation überhaupt, aber sie ist die letzte Form innerhalb der bisherigen Weltordnung. Es versteht sich, wir sprechen hier von wirklicher, von praktischer Emanzipation. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit Marx auf die Idee der moralischen Gleichheit verzichten will, trotz seiner klaren Abneigung gegen die Idee der rechtlich-politischen Gleichheit und die allgemeine Anwendung eines Gleichheitsgrundsatzes. Vielmehr könnte es sein, dass die Idee der moralischen Gleichheit gewissermaßen einen legitimen menschlichen Impuls ausdrückt, der geschichtlich aber versehrte bzw. unzureichende Formen angenommen hat. Diese Frage muss ich im Rahmen dieses Vortrages offen lassen. Als Schlussbemerkung würde ich nur sagen, dass diese Frage klarstellt, wie kompliziert und schwer rekonstruierbar die Marx'sche Auffassung vom Wert und der Bedeutung des Gleichheitsbegriffs ist. Doch feststeht, die Frage nach dem Wert und Bedeutung dieses Begriffs muss aus einer historischen Perspektive behandelt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.